Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie heute Morgen Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Datenexperte Andreas Weigend. Er lehrt und forscht an der Berkeley-Universität in den USA, gehört zum Digitalrat der Bundesregierung und war in den Anfangsjahren Chefwissenschaftler bei Amazon. Und heute gilt sein Hauptaugenmerk oder ein Hauptaugenmerk der Frage, wie wir die Kontrolle über unsere Daten zurückerobern. Ich grüße Sie herzlich, Herr Weigend.
Guten Morgen.
Kontrolle über die Daten. Nun ist der Tag ja noch verdammt jung. Aber wo haben Sie denn selber schon, ich sag mal, Spuren hinterlassen? Oder wo hätten Sie an einem normalen Arbeitstag um 9 Uhr morgens jetzt schon Datenspuren hinterlassen?
Der erste Griff am Morgen natürlich zum Handy, zumindest zu schauen, wie viel Uhr es ist. Dann, falls man im Hotel ist, wo es kostenloses Wi-Fi gibt, wird dann das Telefon geortet, wie man sich so langsam im Aufzug vielleicht runter bewegt, das Taxi gerufen, dann natürlich auch damit bezahlt.
Dem Taxifahrer gesagt, wohin Sie wollen?
Dem Taxifahrer gesagt, das wusste das Handy nicht. Wenn ich auf der anderen Seite, was ich auch getan habe, schaue, wie lange ist es noch hier zum Rias Funkhaus, dann weiß natürlich Google auch, wo ich hin will.
Mhm. Also schon eine Menge angesammelt am frühen Morgen. Datenmündigkeit kann nur erlangen, wer ein wenig um Zusammenhänge weiß. Da kann uns Andreas Weigend heute Morgen bestimmt allerhand erzählen. Und ich hoffe, wir dürfen ihn dabei auch selbst ein bisschen kennenlernen. Andreas Weigend verbringt einen großen Teil seiner Zeit damit, Menschen zu erklären, wie sie gut und modern leben und doch Mensch ihrer Daten bleiben können. Denn die hinterlassen wir mit jedem kleinen Klick, meistens sogar dann, wenn wir glauben, das sei jetzt ganz privat und ganz verschlüsselt. Herr Weigend, erstaunlich, wie freigebig Sie selber sind. Auf Ihrer Homepage erfahre ich nicht nur Ihre Termine, sondern auch mit welchem Flug Sie da anlanden, manchmal sogar, wo in dem Flug Sie sitzen. Warum machen Sie das?
Da gibt es natürlich keinen wirklichen Grund dafür, weil es mir Spaß macht. Weil ich immer gerne durch Experimentieren rausfinde, was tatsächlich da passieren kann.
Naja, okay, wenn der Kumpel Sie dann vom Flughafen abholen kann, ist das nett. Wenn jeder weiß, wo Sie sind und irgendjemand was gegen Sie vorhat, weiß das auch. Ist doof.
Aber wenn jemand wirklich was gegen mich vorhat, dann gelingt es demjenigen auch, das rauszufinden, wenn ich es nicht auf meiner Webseite veröffentliche.
Sie vergleichen diese unendliche Datenflut, die uns umgibt, mit dem Rohstoff Öl. Warum?
Weil das Öl verfeinert werden muss, dass wir tatsächlich etwas anfangen können. So müssen Daten verfeinert, raffiniert werden, um uns zu helfen, zum Beispiel bessere Entscheidungen zu fällen. Aber wenn ich mir so die letzten Jahre mit Facebook angucke, vielleicht sollten wir es dann nicht mit Öl, sondern vielleicht eher mit Nuklear vergleichen.
Also da müsste dann jemand kontrollieren, das wäre dann so ein Mittelding aus Stiftung Warentest und Atomenergiekontrollbehörde. Viel
ja.
zu tun.
Nuklear, also einerseits eben Energie, aber auf der anderen Seite eben auch Sprengköpfe dadurch herstellen zu können. Und das ist bei Daten eben auch so. Eine andere Metapher, die ganz anders als die Metapher des Öls.
Ich habe mir noch gedacht, eigentlich hinkt der Vergleich für mich an einem anderen Punkt. Öl ist der Rohstoff der 70er, 80er Jahre und hat die Magnaten und die Scheichs reich gemacht. Die Daten kommen von jedem, auch von mir, nicht reich und nicht mächtig. Das ist eine unterschiedliche Voraussetzung.
Aber die Parallele ist doch, dass wenige, zum Beispiel mein ehemaliger Chef, Jeff Bezos natürlich,
von Amazon,
genau aufgrund der Daten reich werden. Google und Facebook haben ja keine anderen Rohstoffe und keine andere Quelle des Reichtums als unsere Nutzerdaten.
Die werden damit reich, wir kriegen davon nichts ab.
Wir kriegen davon einiges ab. Zum Beispiel kann ich ja auf der Google-Maschine Suchanfragen anstellen und bekomme Antworten.
Mhm. Klar, also man, so wie man Google auch kritisiert, benutzen tun es fast alle jeden Tag. Aber hat man eigentlich aus Ihrer Sicht die Möglichkeit, ein Leben des 21. Jahrhunderts zu führen, nicht technikversessen, aber so in üblichen Zusammenhängen und keine oder doch kaum Daten preiszugeben, kann man, wenn man will?
Also für mich ist die Antwort ein klares Nein. Übrigens der Ausdruck Preis geben ist ja wunderschön. Eben einen Preis anzugeben, zu dem ich bereit bin, meine Daten zu übergeben.
Na okay, dann kriege ich 3,50.
Ja, wenn es ein if it's a deal for you, it's a deal. Was ist denn der Wert von Daten? Der Wert von Daten ist der Einfluss, den diese Daten auf Entscheidungen haben. Und deshalb bin ich eben sehr gerne bereit, Google zum Beispiel meinen Ort mitzuteilen, weil damit Google mir hilft, jetzt hier eine Pizzeria oder das schöne Vitello Tonato zu finden.
Sie leben und arbeiten ein bisschen nach dem Motto, du hast keine Chance, deine Daten nicht zu geben, also nutze die Sache für dich.
Ja.
Sprechen auch von Post-Privacy. Das heißt aber auch, wir müssen uns irgendwie damit abfinden, sie sind überall. Man kann nicht ausweichen, selbst wenn man will.
Ja, ich spreche von der Post-Privacy-Economy. Also der Ausgangspunkt ist, dass wir eben keine Privacy haben, aber der nächste Schritt ist zu sagen, und was bekommen wir dafür? Wobei ich Economy nicht nur jetzt hier meine, wie viel Euro bekommen wir dafür, sondern was sind die Werte, die uns vielleicht mehr wert sind als die Daten, die wir dafür geben.
Und Sie meinen, es gibt eine Balance zwischen dem, was man kriegt und dem, was man preisgibt?
Absolut. Aha. Das Traurige ist, dass, glaube ich, diese Balance sich im letzten Jahr paar...
Dass sich das verschoben hat. Nun haben Sie mal ordentlich mitgemischt, Herr Weigand. Sie waren Chefwissenschaftler von Amazon Ende der 90er. Das war die Zeit, wo sich in aller Ruhe das Atari-Bäumchen auf dem Computer aufbaute, wenn man ihn in Betrieb nahm. Was haben Sie da genau gemacht? Wozu brauchte Amazon einen Chefwissenschaftler?
Also von Hause aus bin ich ja Physiker. Ich habe in Bonn Physik, Nebenfach Philosophie studiert. Und nach meiner Doktorarbeit in Stanford über neuronale Netzwerke suchte dann eben Jeff Bezos jemanden, der Experimente durchführen kann. Und da war ein Physiker, der mit Daten umgehen kann und sich überlegen kann, was müssen wir messen, wie müssen wir es normieren. Gar keine so schlechte Wahl.
Sie waren also der erste Profiler,
Kundenprofiler. Ja, also ich habe da, wie viel waren das, 500 Attribute pro Benutzer mir überlegt und berechnet.
Sind nach relativ kurzer Zeit wieder ausgestiegen und es waren die Anfangsjahre von Amazon aus Skepsis ausgestiegen?
Nein, was ich liebe, ist die Uni. Also für mich mit Studenten zusammen zu sein, zu unterrichten, macht mir an sich mehr Spaß, als in einer großen Firma mitzuarbeiten. Das sind verschiedene Menschen, die verschiedene Dinge gerne tun.
Heute fordern Sie, dass Unternehmen wie Google, wie Amazon, wie Facebook uns sozusagen Werkzeuge an die Hand geben, um die Herrschaft über die Datenflut zu behalten. Nun kann man das ja verlangen, zum Beispiel bei Facebook, dass die alles rausrücken, was sie wissen. Toll, dann krieg ich ein Konvolut von 2000 Seiten. Und nu, was nützt das wirklich, diese Werkzeuge?
Ja, das ist eben das Traurige an Facebook, dass da im besten Falle hier irgendwie the letter of the word, dem Wort hier von irgendwelchen Befehlen und Vorlagen, im besten Fall geleistet wird. Google ist ein besseres Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel die Geolocation sich anschauen.
Also da, wo wir sind gerade.
Meine Geschichte, meine Location History. Wo war ich? Also wenn Sie einfach googeln, sozusagen Location History, dann ist das ein sehr gutes Interface, was Ihnen wirklich detailmäßig, wie Sie es möchten, sagt, aha, da scheinen Sie 90 Minuten in einem Fußmassageparlor verbracht zu haben.
Unser Gast ist zur Hälfte Amerikaner, was man hört. Herr Weigand, ich möchte das noch einen Schritt weiterdenken. Wenn ich so ein Werkzeug an die Hand kriege, um die Kontrolle über meine Daten zu behalten und da entsetzlich viel Lebenszeit investiere, um das nachzuvollziehen, dann löse ich ja damit Probleme, die ich gar nicht hätte, wenn sich die Datenkraken nicht so viel glauben würden.
Da kann ich Ihnen jetzt nicht ganz folgen. Also erstmal, die Kontrolle über die Daten zu behalten, ist nicht ganz richtig. Denn wir haben jetzt ganz andere Daten, als wir es früher hatten. Also als ich auf dem Gymnasium war, da haben wir sehr wenig an Daten erzeugt. Da gab es halt ein paar Telefonate, ein paar Zeugnisse. Vielleicht musste mal zum Arzt, wurde das aufgeschrieben, and that was it. Während wir heute natürlich millionenfach mehr produzieren. Und da müssen wir neu verhandeln. Was heißt es überhaupt, zum Beispiel diese Daten zu besitzen?
Wie würden Sie denn das beantworten?
Sehr schwierig, weil unsere Gedanken, etwas zu besitzen, Eigentümer zu sein, im Englischen to own something gar nicht so richtig direkt auf digitale Güter zutreffen. Ich habe da nicht viel anzubieten, außer zu sagen, wir müssen gemeinsam nachdenken und zu überlegen, was soll das bedeuten.
Aber die meisten denken doch sowieso, wen stört's? An mir ist nichts interessant, sollen sie doch irgendwo rumschwimmen, die Daten.
Ja, das ist ein etwas schwieriges Argument, weil unter Umständen gerade dann andere mit auf Bilder zum Beispiel drauf sind oder wenn ich Daten habe, die alleine nichts besonders Schlimmes sagen, in der Zusammenführung mit anderen einiges vielleicht Negatives über mich sagen könnten oder über andere. Also das Argument, I have nothing to hide, also deshalb bitte alle Daten mitschreiben, das ist ein gefährliches Argument.
Andreas Weigand führt ein ziemlich weltumspannendes Leben in den USA, mehrere Jahre mit zweitem Wohnsitz in Shanghai, jetzt in Bangkok. Als Datenexperte ist er sowieso immer en Tour. Herr Weigand, sehen Sie sich manchmal zurück ins beschauliche Freiburg im Breisgau, wo Sie in den 60ern, 70ern groß geworden sind?
An sich nicht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie ein Leben für mich in einer Stadt ausschauen würde. Freiburg ist schön, keine Frage. Aber ich bin jemand, der immer auf den Brücken lebt. Im Gymnasium war das so, dass ich zur gleichen Zeit im Landesjugendorchester gespielt hatte und da halt so ein Leben zwischen den beiden Welten hatte.
Aber in Freiburg?
In Baden-Württemberg, ja.
Genau.
Und dann im Studium habe ich eben Physik und Philosophie gemacht. Und meine erste Professur war über Kognitionswissenschaften und Computer Science.
Ich dachte ein bisschen einfacher. Ich dachte, vielleicht ist so eine beschauliche Stadt in den 60er, 70er Jahren noch einfach schön zum Großwerden.
Also ich bin in Denzlingen aufgewachsen, Engmünding aufs Gymnasium gegangen. Das waren gute Orte, um groß zu werden.
Vater Mathematiklehrer, Mutter Musikerin. Gute Kombi für den Sohn.
Ja,
inwiefern?
Großes Glück gehabt. Mein Vater mit der Neugier, der Curiosity, der uns beigebracht hat. Und meine Mutter, die halt dafür gesorgt hat, dass ich geübt habe. Das war vielleicht an dem Zeitpunkt damals nicht immer das Glücklichste, aber im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür.
Sie haben Cello gespielt.
Ja.
Haben oder tun?
Also ich habe mein Cello natürlich noch. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, ein, zwei Konzerte mitgespielt. Aber mit meinen Reisetätigkeiten habe ich keine Chance, tatsächlich irgendwo ehrlich mitzuspielen.
Bisschen Staub drauf.
Ja.
Schade.
Trade-offs. Und das ist eben eines der physischen Dinge, die man nicht so einfach in seinen Computer stecken kann und dann anwerfen kann, wenn man es braucht.
Aber für den beruflichen Weg, Schneisen ins Datenmeer zu schlagen, bringt doch so eine Kombination Vater Mathematiker, Mutter Musikerin, Sohn spielt Cello, alles Freiburg im Breisgau nicht so unbedingt viel, oder?
Also eigentlich wollte ich ja Tonmeister werden.
Oh.
Aber dann, ich habe auch in Freiburg in der Musikschule eine sehr gute Cello-Lehrerin gehabt, Frau Bergen. Und dann war das aber so, dann habe ich halt mit E-Technik, was man dazu auch studieren muss, angefangen. Und da dachte ich mir, nachdem ich dann einen Jubiläumsstaatspreis in Karlsruhe bekommen habe von der Uni, dachte ich mir nach dem Vordiplom, dann kann ich ja an sich auch Physik studieren. Und so ist dann halt der Übergang zur Physik gelaufen. Und leider wurde es dann mit dem Tonmeister nichts.
Wie haben Sie denn überhaupt Ihr Interesse entdeckt für Daten und auch besonders für Datensicherheit? Gibt es dann Schlüsselerlebnis, warum Sie ausgerechnet da gelandet sind? Schlüsselerlebnis oder so?
Also das Schlüsselerlebnis, warum ich Tonmeister hätte werden wollen,
ich
kann ich erzählen.
Ich wollte mit den Daten fragen.
Ja, mit den Daten gab es an sich kein Schlüsselerlebnis. Das war mehr generisch, indem ich halt, als ich angefangen hatte, hat man mit Lochstreifen programmiert und dann wurde es eben einfach und einfach. Und da habe ich meine Diplomarbeit in CERN gemacht, in Genf. Und habe mich eingeloggt in Bonn auf dem Rechner und dann manchmal in DAISY in Hamburg. Und das war schon irgendwie eine ganz tolle Erfahrung, da hier sozusagen weltüberspannend oder zumindest Deutschland überspannend, Schweiz überspannend, sich mit Daten anzuschauen, Daten zu analysieren.
Sie sind ja kein Digital Native, ja? In den 60er, 70er Jahren groß geworden. Ich sagte vorhin, irgendwann baute sich dann der Atari mit sehr viel Zeit, baute seine Bäumchen auf. Können Sie sich überhaupt noch an die allererste Begegnung mit dem Internet erinnern?
Absolut. Also mit dem Internet war ich ja dadurch, dass ich meine Diplomarbeit in der Hochenergiephysik gemacht hatte, engstens vertraut. Eine erste Begegnung mit E-Mail war, dass ich im Gang in Bonn als Diplomant da war und da kam eine E-Mail von meinem Freund Oliver Günther aus Amerika. Und da haben wir uns alle um das Tümmel drum geschart und gesagt, boah, das ist ja unglaublich, da kann mir jetzt eine E-Mail aus Amerika schicken. Das war, glaube ich, 1985 oder 86. Der Oliver ist jetzt hier der Präsident der Universität Potsdam.
Also und das sieht alles zusammen. Andreas Weigand im Prinzip immer noch aus wie ein kleiner Junge, wenn er von seiner allerersten E-Mail erzählt. Das war eine richtige Sensation. Hm? Dann Mitte der 1980er in die USA gegangen, um in Stanford zu promovieren. Und Sie sind da gleich geblieben. Also letztlich für immer. Sie haben heute beide Pässe. Haben Sie sich sofort in Kalifornien vom Lebensgefühl her sofort zu Hause gefühlt?
Ja, also ich habe angefangen, die ersten 2 Jahre habe ich tatsächlich im Wohnwagen gewohnt. Zu dritt haben wir im Wohnwagen gewohnt. Das darf man also jetzt nicht hier so verklärt sehen, sondern das war schon herb. Also wirklich mit Deutschland, wo ein eigenes Zimmer ich hatte, zu dritt im Wohnwagen zu wohnen. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Das ist ganz neue Gebiet der neuronalen Netze, da mit dabei zu sein. Und da braucht man nicht viel anderes, wenn man eine Gruppe hat von Leuten, mit denen man wirklich tolle Sachen machen kann.
Braucht man nichts anderes. Waren Sie ein Nerd zu dritt im Wohnwagen und dann neuronale Netze? Das klingt so ein bisschen nerdig.
Nee, also einer meiner Kollegen, der war ein Philosoph, der andere war ein Linguist, hat über die Jahre verschiedene Mitbewohner gehabt. Also glaube ich nicht. Ich weiß, es ist cool, sie als Nerd zu bezeichnen. Vor allen Dingen häufig tun das ja die Leute, die es gerade nicht sind. Aber das würde ich bei mir weniger der Fall weniger tun. Für mich ist dieses andere Standbein der Philosophie sicherlich wichtiger als das des Nerds. Und diese Woche gerade wurde in Stanford ein neues Zentrum zur KI im menschlichen Kontext eingeweiht. Und Bonn, meine Alma Mater, wird demnächst auch ein solches bauen. Und das finde ich schon toll, dass da die Philosophie mit der Informatik heutzutage in der KI zusammengebracht wird.
Ließ sich das, als Sie anfingen, gut mit dem Lebensgefühl verbinden, was man so mit Kalifornien verbindet, sehr innovativ, vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig mit Bindestrich dazwischen und viel, viel Meer und Strand?
Nee, Meer und Strand sehr wenig, weil es halt doch über eine Stunde von Stanford weg ist. Und ja. Da gibt es verschiedene Typen, aber für mich waren es einfach die Menschen und die Gedanken und die Ideen und einen Campus zu haben, wo man wirklich als Mensch wahrgenommen wird, als Individuum wahrgenommen wird. Das war für mich extrem wichtig.
In den relativ unschuldigen Anfangsjahren der digitalen Revolution war Andreas Weigand als Chefwissenschaftler bei Amazon sowas wie der oberste Kundenprofiler. Dann ist er vom Datensammler zum Datenschützer geworden, unter anderem mit dem Buch Data for the People, wie wir die Macht über unsere Daten zurückerobern. Herr Weigand, wenn ich mal kurz biblisch spreche, vom Saulus zum Paulus, ist da was dran?
Ich würde es eher anders sehen. In den 3 Jahren, in denen ich ein Buch geschrieben habe, habe ich am Anfang sehr positiv über die Datenrevolution noch nachgedacht. Das ist auch im Buch wieder gespiegelt. Aber dann im Laufe der Zeit, wo ich wirklich dann viel mir überlegt hatte, wurde mir klar, dass die ursprüngliche Balance, die wir zwischen Individuen und Firmen haben, sich immer mehr in den letzten Jahren gegen das Individuum zu den Firmen verschoben hat.
Sie waren ja auch selbst mal ziemlich machtlos. Also der Andreas Weigand, der das lehrt und der da meint, sich auszukennen, hatte plötzlich keinen YouTube-Kanal mehr, weil Google den entsorgt hat. Und Sie konnten, wenn ich es richtig weiß, nichts tun.
Und ich konnte nichts tun. Das war vorletztes Jahr. Und was mir jetzt glatt letzten Monat passiert ist, und das finde ich absolut schockierend, dass als ich E-Mails andreas@weigand.com von da abgeschickt hatte, da sagte mir Google: Tut uns leid, Diese E-Mails schauen wie Spam aus und die werden wir nicht zustellen. Und ich habe da also nochmal ganz genau gelesen, das hatte nichts mit Spam zu tun. Und dann blieb mir natürlich nur übrig, wieder Bekannten bei Google anzufragen, ja, könnt ihr was machen? Da dachte ich, vielleicht gibt es da so eine Whitelist, dass sie da einfach weigand.com draufstehen. Aber da wurde mir gesagt, lieber Andreas, tut uns leid, da können wir überhaupt nichts machen.
Also Sie sind auch nicht gegen angekommen?
Nein, aber das ist doch faszinierend, wie da eine Firma hier jetzt plötzlich entscheidet, von wem E-Mails weitergeleitet werden, von wem nicht.
Umso weniger verstehe ich, dass Sie ja selbst alles nutzen, was man irgendwie nutzen kann. Sie sind sogar eine Zeit mit dieser Google-Brille rumgelaufen. Also Google Glass heißt das, glaube ich. Da hat man ständig eine Videokamera vor der Nase, abgesehen davon, dass ich mir das sehr unbequem vorstelle. Wozu? Warum? Was soll das?
Für mich ist die Welt ein Experimentierlabor. Rauszufinden, wie der andere reagiert, wenn man da eben zweimal draufklickt und dann hier es klar wird, dass der andere aufgenommen wird. Wie verändert sich unser Verhalten, wenn wir aufgenommen werden? Das finde ich total interessant.
Wie viele Leute haben Sie damit in die Flucht geschlagen?
Wie häufig bin ich damit ins Gefängnis gekommen? Nicht ganz, aber ich wurde zum Beispiel in Mexico City dann doch in die Detention gesteckt, weil die Leute am Flughafen meinten, das sei nicht so richtig, so mit einer Kamera rumzulaufen. Und ein paar Stunden später kam dann die Polizia Federal und hat mich dann entlassen.
Naja gut, aber für Sie scheint das ein Riesenspielplatz zu sein, mit dieser Brille rumzulaufen. Für mich wäre das eine Horrorversion. Können Sie mich verstehen?
Ich habe eine Gruppe von alten Stipendiaten der Studienstiftung und wir treffen uns jedes halbe Jahr seit 1979. Und glauben Sie mir, jedes Argument, das gemacht werden kann, wurde in der Gruppe bereits ausgefochten. Unter anderem eben, als ich mal mit Google Glass auftauchte und eine liebe alte Bekannte mir sagte, Andreas, das will ich nicht. Und dann muss man verhandeln. Wie heißt es jetzt? Da habe ich das Recht, etwas aufzuzeichnen. Hat die andere das Recht, es nicht aufzuzeichnen? Faszinierend.
Wie ist der Kampf ausgegangen? Haben Sie nachgegeben?
Nein, ich war ganz sauer. Ich habe nachgegeben, war ganz sauer. Und wir reden da auch immer wieder lustig noch Jahre danach später drüber. Übrigens hochinteressant, wie verschiedene Länder ganz andere Regeln haben, was man aufzeichnen kann. Mhm. Zum Beispiel war ich gerade in Singapur. Da kann man alles aufzeichnen. Braucht man niemanden, um irgendwie die Erlaubnis zu fragen.
Okay, dann sitzt man in einem Riesenwust aus Daten und Fotos und hat vielleicht sein Tagebuch digital, ohne zu schreiben. Letztlich, man hat dann tonnenweise Infos und was soll man damit?
Nichts. Fragen die Leute mich immer, ja, hörst du denn das jemals an? Und die Antwort ist nö.
Also ich habe den Eindruck, auf einer dieser Inselchen zu leben oder im tiefsten Kiefernwald von Brandenburg, wo es manchmal kein Netz gibt, wäre für Sie schon Höchststrafe, oder?
Also die Deutschen wollen ja das Right to be disconnected und da sage ich schon erfüllt.
Während in Amerika, also das Recht, offline zu sein.
Das Recht, offline zu sein, ja. Oder auch the right to not know. Wenn Sie Ihrem Arzt sagen, ich möchte nicht von dem Resultat der Untersuchung informiert werden, dann in Deutschland darf der Arzt es Ihnen nicht sagen.
Aber in einem netzlosen Kaff könnte Andreas Weigand da leben, eine Zeit lang Urlaub machen?
Also Urlaub machen, selbstverständlich.
Echt?
Ich habe letztes Jahr einen wunderbaren Monat Mai gehabt, weil ich da in einem Interview der Süddeutschen gefragt wurde, wo ich sehr kritisch gegenüber Facebook war. Ja, und verwenden Sie das dann noch? Und da ist die einzige Antwort, die mir einfällt, sage, ich werde im nächsten Monat Urlaub machen. Also einen Monat lang nicht Facebook angeworfen und mich danach gewundert, wie wenig es mir gefehlt hat.
Dann könnten Sie es doch abschalten.
Könnte ich also abschalten. Also Facebook selbst ist für mich wirklich ein paar Minuten in der Woche. Messenger auf der anderen Seite im Westen, wie auch WeChat in China, sind natürlich die de facto Kommunikationsstrukturen. Die können wir nicht abschalten.
China, Sie haben viele Jahre in Shanghai gelebt und China ist nun echt ein Überwachungsstaat. Da gibt es Kameras bis hin aufs öffentliche Klo. Sind Sie deshalb wieder weg? Heute ist Bangkok Ihr Zweitwohnsitz.
Ja, also ich bin froh, dass es mir letztes Jahr gelungen ist, nach 17 Jahren Präsenz in China meine Wohnung zu verkaufen. Es wurde unangenehm, weil eben diese Great Firewall immer weiter verfeinert wird. Also zum Beispiel noch Google Services zu verwenden, wird dermaßen schwierig. dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Verglichen mit 2001, als ich meine Wohnung gekauft hatte, mit Alibaba, mit Baidu zusammengearbeitet hatte. Und damals waren ungeahnte Möglichkeiten, die heutzutage vom Land, alle vom Staat zugemacht werden. Das Ziel in China ist des Staates ja, sich selbst zu erhalten. In Amerika könnte man sagen, dass das Ziel ist, die Wirtschaft zu erhalten. Und in Deutschland habe ich die Hoffnung, dass das Ziel des Staates ist, doch irgendwie dem Bürger was Gutes zu tun.
Der Datenexperte Andreas Weigend ist unser Gast. Und auch wenn er aus China letztlich dann geflüchtet ist, hat er dort jahrelang gelebt, in Shanghai unterrichtet und in Stanford, in Berkeley in den USA unterrichtet. Da unterrichten Sie noch. Wie ist denn das Studenten in Asien, Studenten in Amerika? Sind die ähnlich? Wollen die Ähnliches lernen und wissen? Oder sind die ganz verschieden?
China ändert sich. Früher war es so, das sage ich mit dem Machine Gun Approach, dass die Leute halt befeuert wurden vom Professor und das dann alles aufgeschrieben haben und wiedergegeben haben. Es gibt schon einige Studenten, die tatsächlich curious sind in China.
Neugierig.
Neugierig sind, ja. Aber ich muss sagen, verglichen mit Stanford und Berkeley, die übrigens auch sehr unterschiedlich sind. Mhm. Berkeley sind die Leute sehr dankbar, dass sie an der Uni sein können. Viele kommen von Eltern, die nicht viel Geld haben, es ist halt eine Staatsuni, während eben in Stanford ein Entitlement damit geht, das Gefühl, man sei was Besseres, das damals sicherlich nicht der Fall war, als ich dort war als Student, wie gesagt, im Wohnwagen gelebt. Aber heute ist es schon nicht mehr so ganz einfach, wie manche Leute dafür eben Credit nehmen für Dinge, die sie überhaupt nicht gemacht haben.
Man also, merkt, Herr Weigend, dass Sie in Ihrem Leben mehr Englisch als Deutsch reden. Sie sind 50 Amerikaner, 50 Deutsche, Sie haben beide Pässe. In welcher Sprache führen Sie eigentlich Selbstgespräche oder träumen?
Es kommt darauf an, wenn ich hier mich in Deutschland auf was vorbereite, glaube ich schon, dass ich mir manchmal schöne deutsche Ausdrücke überlege. Aber im Allgemeinen spreche ich natürlich Englisch. Und ich bin jetzt auch erst seit 2 Tagen wieder in Deutschland. Das braucht dann immer ein paar Tage, um sich umzustellen. Also ich entschuldige mich, wenn mir manchmal so englische Ausdrücke
reinrutschen. Müssen Sie nicht. Aber ich frage mich, in welcher Sprache träumen Sie? Oder führen mal mit sich ein Selbstgespräch, wenn keiner da ist?
Ich träume an sich fast nie. Der letzte Traum, an den ich mich erinnern kann, war, nachdem ich den Herrn Putin getroffen hatte. Und das war schon ein stressvoller Tag. Und da habe ich den Traum dann tatsächlich am nächsten Morgen sofort mein Telefon ergriffen und aufgezeichnet. Aber das war schon vor 3 Jahren.
Aufgezeichnet. Daten, schwirrt irgendwo im Raum.
Ja, sonst vergisst man es ja.
Ich möchte mal zurück zu den Studenten und will ja nicht despektierlich sein. Sie sind aber kein Digital Native, Herr Weigend, und auch kein Social Media Native. Ich frage mich so ein bisschen, wer lernt da von wem? Sind die Studenten Ihnen nicht in manchem ganz natürlich voraus?
Natürlich lerne ich von Studenten. Und ich weiß, das habe ich auch mal in der Vorlesung erzählt, und das ist ganz klar der Fall. Und ich schlage auch Leuten wie zum Beispiel der Bundeskanzlerin vor, dass statt irgendwelche Studien von irgendwelchen Consulting-Unternehmen zu beauftragen, sollte sie sich mal Zeit nehmen und vielleicht einmal in der Woche eine Stunde fürs nächste halbe Jahr mit einem Teenager, Nachbarstochter, Nachbarssohn, sich hinsetzen und fragen, was kannst du mir erzählen, was ich noch nicht weiß?
Und? Hat sie es gemacht?
Weiß ich nicht, habe ich erst im November erzählt, muss ich mal nachfragen. Mhm. Aber für mich spielen die Studenten genau diese Rolle, dass nachdem eine Vertrauensbasis aufgebaut wurde, die wirklich alle möglichen Dinge sagen, die ich sonst sehr schwer noch herausfinden würde.
Und man prokelt selber da möglicherweise stundenlang an was herum, wo die sagen, tipp, tipp, tipp.
Das genau, wo die sagen, ach jetzt Andreas, bitte, da oben links ist der Knopf.
Ein Punkt, um den unser Gespräch ständig kreist, ist ihr Credo, sag ich mal. Du hast keine Chance gegen die Datenflucht, also nutze sie für dich selber. Andererseits, wir haben es im letzten Jahr erlebt, wie eng die Verzahnungen sind von Facebook und einem Unternehmen namens Cambridge Analytica. Das reichte bis in die amerikanischen Wahlen hinein. Knapp 100 Millionen Nutzer wurden benutzt. Ist das nicht der Punkt, wo man denkt, egal was man wissen kann, egal was man machen kann, macht die doch von Staats wegen alle dicht, was wahrscheinlich auch nicht klappt?
Ja, Sie haben ganz recht. Es ist mal wichtig, sich zu überlegen, was sind die Ängste, die wir gegenüber unseren Daten haben. Und für mich sind da 2 Ängste führend, nämlich erstens die Angst, manipuliert zu werden. Also ohne es zu wissen, gewisse Entscheidungen reingedrängt zu werden. Und das zweite ist die Angst, dass Staaten aufgrund von Daten, vielleicht auch aufgrund von gefälschten Daten, uns ins Gefängnis stecken können.
Also das Gefängnis ist noch nicht passiert, aber die Manipulation, auch die Manipulation von Staatswegen, bei Wahlen zum Beispiel, ist ja passiert.
Wie ist passiert? Und das Gefängnis passiert dauernd in China.
Und dann würden Sie immer noch nicht sagen, nehmt einfach Abstand, schaltet ab, macht es so gut es geht weg, sondern sagen immer noch, nutze es für dich?
Wir haben keine Chance, es abzuschalten. Gerade um nochmal hier bei dem Beispiel China zu bleiben, wo er mehr für die interne Überwachung ausgegeben wird als für das gesamte Militär. Die Dichte an Face Recognition, an Gesichtserkennung, an Kameras ist dermaßen hoch, dass wenn Sie nicht über eine Socke über dem Kopf gestülpt durch die Gegend gehen, dann haben Sie keine Chance, dass Ihre Geolocation, Ihre Ortung nicht dauernd mitgemessen wird.
Aber wenn ich eben nicht mit einer Socke über den Kopf gestülpt, schönes Bild übrigens, durch die Welt gehe, wie kann ich dann meine Rechte einfordern, wie Sie es ja erwarten? Also das Recht auf Datenergänzung, das Recht, Daten zu portieren, das Recht, auch Daten zu löschen. Wie kann ich das überhaupt einfordern, wenn ich, ob ich will oder nicht, Teil der Maschinerie bin?
Diese Rechte sind Rechte, die ich meine, die wir bekommen sollten. Im Endeffekt ist es natürlich nicht so, dass es ausreicht, wenn ich dir ein Buch aufschreibe, sondern es heißt, wir müssen mit Regierungen arbeiten, um die zu überzeugen, dass die Rechte, die wir an unseren Daten haben sollten, auch uns gegeben werden sollten.
Aber können die Regierungen denn tatsächlich noch was tun?
Das würde ich sagen schon, wenn wir dran denken an die Strafen, die zum Beispiel Google und Facebook verhängt wurden. Das ist nun die Sprache, die die Datenkraken, wie sie sagen, verstehen.
Heute wird gerade verhandelt, also und abgestimmt über Urheberrecht, mit denen so Künstler, Musiker, Schriftsteller einen Teil ihrer Rechte einfordern wollen. Sie haben gesagt, in Amerika, das haben sie gar nicht so verfolgt, aber jede dieser Abstimmungen begrenzt die Datenflut, steht ja auch gegen eine junge Generation, die für freies Internet demonstriert. In dem Sinne, alles, was wir wissen können, muss bitte schön umsonst und verfügbar sein. Wie geht man denn mit diesem Zwiespalt um?
Ja, ich bin da also kein so richtiger Experte. Was mir wichtig ist, dass alle Vorträge, die ich halte, alle Vorlesungen, die ich halte, tatsächlich kostenfrei für jeden auf YouTube zur Verwendung sind. Und ich freue mich extrem, nachdem YouTube ja meinen Datenkanal verloren hat. Da ist irgendwann ein Roboter drüber gegangen. Ich freue mich extrem, dass mein Filmemacher tatsächlich jetzt ein Backup gefunden hat und werde innerhalb des nächsten Jahres dann peu à peu wieder die alten Videos meiner Vorlesung hochladen.
Mhm, dann konnten Sie von irgendjemandem, der ein Schräubchen dreht, noch was lernen. Andreas Weigand ist unser Gast, begeistert sich für digitale Möglichkeiten, hat sie erprobt, erklügelt, lehrt sie, ja, vom Atari-Bäumchen über den Kundenprofiler bei Amazon bis zu den heutigen Möglichkeiten der universellen Vernetzung. Herr Weigand, spinnen wir mal, wenn wir uns die digitale Revolution als Berg ansehen. Sind wir schon über den Gipfel oder kommt da noch was ganz Neues, was ganz Bahnbrechendes?
Also ich würde sagen, wir sehen den Gipfel noch überhaupt noch nicht.
Oh.
Ja, also für mich, oder wie Jeff Bezos sagen würde, it's day one. Wenn wir dran denken, was zum Beispiel unsere körperlichen Daten, unsere geistigen Daten anbetrifft, da wird ja noch fast nichts abgegriffen. Oh. Frage ist jetzt, wäre das toll, wenn jetzt hier Sie meine Gedanken tatsächlich ablesen könnten?
Ich fände das gruselig.
Ja. Aber das ist für mich wahrscheinlich eine Sache, die zum Beispiel hinter dem nächsten Hügelchen kommt.
Sie meinen wirklich, dass man das erreichen wird, dass man irgendein kleines Gerätchen aufsetzt und dann könnte ich erfahren, was Sie denken?
Also Sie können ja jetzt schon mit dem iPhone meine Emotionen bestimmen. Da hat vor anderthalb Jahren eine Firma, wurde von Apple aufgekauft, die macht Emotionenbestimmung. Wo ja ihr Bewusstsein, Unbewusstes über diese kleinen Gesichtsmuskeln hier sich Gedanken macht, versucht, wer beherrscht es. Und da schaut sich diese Software sie an und sagen, das war kein echtes Lächeln, das haben sie nur so getan.
Retten wir unsere letzten analogen Inselchen? Wären Sie dabei oder fasziniert Sie das so sehr, dass Sie da jeden Spaß und jeden Sport mitmachen würden?
Unsere analogen
Inselchen?
Inselchen!
Retten?
Also da bin ich auch folgendem der Meinung, dass man ab und zu abschalten muss. Ich habe vorhin schon erzählt, wie ich letztes Jahr den Monat Mai Facebook-Urlaub gemacht habe. Und das würde ich jedem empfehlen, um eben festzustellen, dass diese Abhängigkeiten, die man manchmal so denkt, die da seien, an sich gar nicht so da sind.
Andreas Weigand, herzlichen Dank fürs Gespräch und alles Gute. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Danke für die Einladung.